Leitfaden zum Verhalten. Wie geht man richtig mit seinen Mitmenschen um? Mit den Liebsten und Nächsten kann man freudige wie auch trübsinnige Stunden verleben. Manche Stunden lassen das Herz aufleben und andere Stunden führen zum größten Herzeleid, denn alles hat seine Zeit. Aber was sollte am Anfang jeder Stunde stehen, die man mit seinen Mitmenschen verlebt? Zu einer Antwort führt das 10. Kapitel vom 2. Buch der Könige. Und als er von dort weiterzog, traf er Jonadab, den Sohn Rechabs, der ihm begegnete. Und er grüßte ihn und sprach zu ihm: Ist dein Herz aufrichtig gegen mich wie mein Herz gegen dein Herz? Jonadab sprach: Ja. Da sprach Jehu: Wenn es so ist, dann gib mir deine Hand. Und Jonadab gab ihm seine Hand. Ob die Stimmung von Freude oder Betrübnis geprägt ist? Ein freudiges Zuwinken, ein aufrichtiger Händedruck, eine herzliche Umarmung oder ein Bruderkuss sollte stets die gemeinsame Zeit mit den Mitmenschen einläuten. Ob nun zur Begrüßung oder zum Abschied, ob persönlich oder schriftlich. Denn nicht ohne Grund heißt es im 16. Kapitel vom 1. Korintherbrief: Es grüßen euch alle Brüder. Grüßet euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Ich, Paulus, grüße euch mit meiner Hand. Die Bibel ist voll von Grüßen. Das 16. Kapitel vom Römerbrief besteht sogar fast überwiegend aus Grüßen. Denn wer seinen Nächsten liebt und ihn sehnlichst vermisst, der grüßt ausgiebig. Aber wie soll man sich verhalten, wenn man seinen Nächsten noch nicht kennt und diesen kennenlernen möchte? Es ist zu empfehlen, einfach zu seinem Mitmenschen hinüberzugehen und wie folgt zu sprechen. Erstens: Sei gegrüßt, mein Name ist zum Beispiel Paul. Zweitens: Ich möchte dich kennenlernen. Drittens: Wie ist dein Name? Der Fremde sollte genauso behandelt werden wie der Bekannte und herzlichst in die Gemeinschaft eingeladen werden. Auf dieselbe Weise kann man jeden Menschen kennenlernen, von dem man umgeben ist. Wie soll man im täglichen Umgang mit seinen Mitmenschen verfahren? Eine Antwort kann dem 7. Kapitel vom Matthäusevangelium entnommen werden. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Wie man behandelt werden möchte, so sollte man auch seine Mitmenschen behandeln. Aber wie möchte man eigentlich von seinem Mitmenschen behandelt werden? Wie wäre es, auf die folgende Weise miteinander umzugehen? Liebevoll, friedsam, freundlich, beständig, gerecht, treu, sanft, gütig, geduldig, hilfsbereit, zurechtweisend, barmherzig. Es ist erbaulich, mit seinen Nächsten fröhlich zu sein. Dazu fordert auch das 12. Kapitel vom Buch Deuteronomium auf: Und ihr sollt fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Wer sich freut, der lacht auch. Und wem gerade nicht zum Lachen zumute ist, dem wird Gott zur rechten Zeit den Mund mit Lachen füllen, wie es im 8. Kapitel vom Buch Hiob steht. Darum siehe, dass Gott nicht verwirft die Frommen und erhält nicht die Hand der Boshaften, bis dass dein Mund voll Lachens werde und deine Lippen voll Jauchzens. Wenn man betrübt ist, kann es etwas Zeit dauern, bis man sich wieder freuen kann. Wer in größter Trübsal ist, der wird irgendwann wieder lachen können, wie es das 6. Kapitel vom Lukas-Evangelium aufzeigt. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. So sollte sich der Mensch mit den Fröhlichen freuen und mit den Trauernden trauern. Aber was ist besser, lachen oder trauern? Das 7. Kapitel vom Prediger antwortet: Trauern ist besser als Lachen, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Das Herz der Weisen ist dort, wo man trauert, aber das Herz der Toren dort, wo man sich freut. Trauern ist also besser als Lachen. Ist dem so, weil der Mensch in Demut wandeln sollte und nicht in Hochmut? Schließlich kommt Hochmut vor dem Fall. Bedeutet das, dass der Mensch gar nicht mehr lachen soll? Aber Gott lacht auch, nur aus anderen Beweggründen als die meisten Menschen, wie es beispielsweise Psalm Kapitel 2 Vers 4, Psalm Kapitel 37 Vers 13 oder Psalm Kapitel 59 Vers 9 aufzeigen. Sollte also der Mensch vor Freude lachen und nicht aus Hochmut? Läster und lüge nicht gegen deine Nächsten. Im 20. Kapitel von dem Buch Exodus wird darauf hingewiesen, dass man nichts Falsches über seinen Mitmenschen sagen soll. Du sollst kein Falschzeugnis reden wider deinen Nächsten. Aber warum soll man nichts Falsches über seinen Nächsten sagen? Diese Frage beantwortet Dr. Martin Luther im Großen Katechismus. Derhalben sollen wir merken, solch Untugend zu meiden, dass niemand gesetzt ist, seinen Nächsten öffentlich zu urteilen und strafen, ob er ihn gleich sieht sündigen, er habe den Befehl zu richten und strafen. Denn es ist ein gar großer Unterschied zwischen den Zweien, Sünde zu richten und Sünde wissen. Wissen magst du sie wohl, aber richten sollst du sie nicht. Wenn ich nun zufahre, richte und urteile, so falle ich in eine Sünde, die größer ist denn jene. Darum will Gott gewähret haben, dass niemand dem andern übel nachrede, wenn er gleich schuldig ist. Sprichst du aber, soll ich's denn nicht sagen, wenn es die Wahrheit ist? Antwort, warum trägst du's nicht vor ordentliche Richter? Denn wo du es weiter sagest, ob es gleich wahr ist, so bestehst du doch wie ein Lügner, weil du es nicht kannst wahrmachen. Tu es dazu wie ein Bösewicht, denn man soll niemand seine Ehre und Gerücht nehmen, es sei ihm denn zuvor genommen öffentlich. Also heißt nun Falschzeugnis alles, was man nicht, wie sich's gehöret, beweisen kann. Darum, wo dir ein Unnützmaul vorkommt, das einen andern austrägt und verleumdet, so rede ihm frisch unter Augen, dass er schamrot werde. So wird mancher das Maul halten, der sonst einen armen Menschen ins Geschrei bringt, daraus er schwerlich wiederkommen kann. Denn Ehre und Glimpf ist bald genommen, aber nicht bald wiedergegeben. Wie soll man nun von seinem Nächsten reden, selbst wenn man nicht gut von ihm denkt? Dr. Martin Luther beantwortet diese Frage wie folgt. Also haben wir nun die Summe und gemeinen Verstand von diesem Gebot, dass niemand seinem Nächsten, beide Freund und Feind mit der Zunge schädlich sei, noch Böses von ihm reden soll, sondern seine Zunge brauchen und dienen lassen, von jedermann das Beste zu reden, seine Sünde und Gebrechen zu decken, entschuldigen und mit seiner Ehre beschönen und schmücken. Wie sollen wir nun handeln, wenn ein Mensch über einen anderen Menschen lästert oder auch einen anderen Fehler begeht? Das 18. Kapitel vom Matthäusevangelium führt zu der folgenden Antwort. Sündigt aber dein Bruder, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch Zweier- oder Dreierzeugenmund bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Wenn der Nächste also einen Fehler macht, so soll man ihn darauf ansprechen. Wer seinen Nächsten auf einen Fehler hinweist, der kann auch die gemeinsame Beziehung vertiefen. So können Probleme als Anlass dienen, einen treuen Freund für das Leben zu gewinnen. Weil alle Menschen Fehler machen und kein Mensch perfekt ist, sollten wir nicht nur ermahnen, sondern auch die Ermahnung von unserem Nächsten annehmen, wie es im 13. Kapitel vom 2. Korintherbrief erklärt wird. Im Übrigen, liebe Brüder, freuet euch, lasst euch zurechtbringen, nehmt Ermahnung an, seid eines Sinnes und haltet Frieden, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Vergebe deinen Nächsten. Wir irren vielfältig, stapeln Fehler auf Fehler und bringen das Maß der Sünde immer wieder zum Überlaufen. Denn kein Mensch ist perfekt und alle Menschen machen Fehler. Aber wie soll der Mensch handeln, wenn ihm sein Nächster schlimmes Leid zufügt oder in die Not stürzt? Das 6. Kapitel vom Lukasevangelium liefert die folgende Antwort. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammet nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebet, so wird euch vergeben. Dem Nächsten ist also zu vergeben, egal wie groß die Verfehlung ist. Aber wie oft soll man seinem Nächsten vergeben? Die Antwort ist im 18. Kapitel vom Matthäusevangelium zu lesen. Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist es genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Man soll also seinem Nächsten immer wieder vergeben, egal wie häufig derselbe Fehler gemacht wird. Aber warum soll man seinem Nächsten vergeben? Im 6. Kapitel vom Matthäusevangelium ist die Antwort zu finden. Denn so ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebet, so wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Liebe deine Nächsten. Im 12. Kapitel vom Markus-Evangelium heißt es, dass man seinen Nächsten lieben soll. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und von all deinen Kräften. Das ist das vornehmste Gebot. Und das andere ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Seinen Nächsten zu lieben wird auch im 13. Kapitel vom Johannesevangelium bekräftigt. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn einem vom Nächsten großes Leid zugefügt wird, so mag es schwer sein, seinen Nächsten zu lieben und gerecht mit ihm umzugehen. Aber warum ist es so wichtig, seinen Nächsten zu lieben und trotz allen Kummers gerecht mit ihm umzugehen? Das 3. Kapitel vom 1. Johannesbrief weist zu einer Antwort. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels zu erkennen. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut, stammt nicht aus Gott, und ebenso auch jeder, der seinen Bruder nicht liebt. Wer also nicht gerecht mit seinem Nächsten umgeht, der gehört zu den Kindern des Teufels. Wer nicht gerecht mit dem Nächsten umgeht, der neigt womöglich zum Hass. Was es bedeuten kann, im Hass gegen den Nächsten zu verharren, das zeigt das 2. Kapitel vom 1. Johannesbrief auf. Wer nun im Licht zu sein behauptet und doch seinen Bruder hasst, befindet sich immer noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der ist dauernd im Licht und kein Anstoß ist in ihm vorhanden. Wer dagegen seinen Bruder hasst, befindet sich in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen blind gemacht hat. Wer seinen Nächsten hasst, der befindet sich also in der Finsternis. Was es ebenfalls bedeuten kann, seinen Nächsten zu hassen, das verdeutlicht das 4. Kapitel vom 1. Johannesbrief. So jemand spricht: Ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Daher sollte der Mensch seinen Bruder, seinen Nächsten und seinen Feind lieben. Denn im 4. Kapitel vom 1. Johannesbrief heißt es: Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Begehre nichts, was zu deinen Nächsten gehört. Im 20. Kapitel von dem Buch Exodus heißt es, dass man nichts begehren soll, was zum Nächsten gehört. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Aber warum sollte man nichts von seinem Nächsten begehren? Dr. Martin Luther antwortet auf die folgende Weise. Als dass wir Exempel geben, wenn man hadert und handelt um großen Erbfall, liegende Güter und so weiter. Da fähret man herzu und nimmt zu Hilfe, was ein Schein des Rechten haben will, nutzet und schmückt's also hervor, dass das Recht diesem zufallen muss, und behält das Gut mit solchem Titel, dass niemand keine Klage noch Anspruch dazu hat. So sollen wir wissen, dass Gott nicht haben will, dass du dem Nächsten etwas, das ihm gehöret, also entziehest. Denn ob du gleich hingehest, als habest du niemand Unrecht getan, so bist du doch deinem Nächsten zu nah. Und heißet nicht gestohlen noch betrogen, so heißet es dennoch des Nächsten Gut begehrt, das ist, danach gestanden und ihm abwendig gemacht ohne seinen Willen. Und ob dir's der Richter und jedermann lassen muss, so wird dir's doch Gott nicht lassen. Hilf deinen Nächsten. Die Welt sagt, jeder ist sich selbst der Nächste. Aber die Bibel sagt im 6. Kapitel vom Galaterbrief, einer trage des anderen Last. Aber wie trägt man die Last des anderen? Das Lukas-Evangelium führt im 6. Kapitel zu einer Antwort. Liebet eure Feinde, tut denen wohl, die euch hassen, segnet die, so euch verfluchen, bittet für die, so euch beleidigen. Und wer dich schlägt auf einen Backen, dem biete den anderen auch da. Und wer dir den Mantel nimmt, dem wehre nicht auch den Rock. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, da fordere es nicht wieder. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, also tut ihnen gleich auch ihr. Und so ihr liebet, die euch lieben, was für Dank habt ihr davon, denn die Sünder lieben auch ihre Liebhaber. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, was für Dank habt ihr davon, denn die Sünder tun das auch. Und wenn ihr leihet von denen, ihr hoffet zu nehmen, was für Dank habt ihr davon? Denn die Sünder leihen den Sündern auch, auf dass sie Gleiches wieder nehmen. Doch was ist, wenn man seinem Nächsten nicht hilft? Was es bedeutet, seinem Nächsten nicht aus der Not zu helfen, das beschreibt Dr. Martin Luther in seinem großen Katechismus. Darum heißet auch Gott billigt die alle Mörder, so in Nöten und Gefahr Leibes und Lebens nicht raten noch helfen. Und wird gar ein schrecklich Urteil über sie ergehen lassen am jüngsten Tag, wie Christus selbst verkündigt und spricht in Matthäus Kapitel 25, Vers 42. Ich bin hungrig und durstig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeist noch getränkt. Ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt mich nicht beherbergt. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich bin krank und gefangen gewesen, und ihr habt mich nicht besucht. Das ist, ihr hättet mich und die meinen wohl lassen Hungers, Dursts und Frost sterben, die wilden Tiere zerreißen, im Gefängnis verfaulen und in Nöten verderben lassen. Was heißt das anderes, denn Mörder und Bluthunde gescholten? Denn ob du solches nicht mit der Tat begangen hast, so hast du ihn doch im Unglück stecken und umkommen lassen. Darum ist die endliche Meinung Gottes, dass wir keinem Menschen Leid widerfahren lassen, sondern alles Gute und Liebe beweisen. Und ist, wie gesagt, eigentlich gegen die gerichtet, so unsere Feinde sind. Befolge die 10 Gebote. Den richtigen Umgang mit Gott und der Welt lehren auch die 10 Gebote. Diese lauten wie folgt. Du sollst keine anderen Götter neben Gott haben. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nichts Unwahres über deinen Nächsten sagen. Begehre nichts, was zu deinem Nächsten gehört. Wie schwer es für den Menschen ist, diese Gebote zu erfüllen, das beschreibt Dr. Martin Luther im Großen Katechismus. Denn man wird noch lange keine Lehre noch Stände aufbringen, die den 10 Geboten gleich sind, weil sie so hoch sind, dass sie niemand durch Menschenkraft erlangen kann. Es kann also kein Mensch die 10 Gebote aus eigener Kraft halten. Aber wie kann dann der Mensch die Gebote Gottes halten? Dr. Martin Luther antwortet: Die Gebote lehren und schreiben uns vor mancherlei gute Werke, aber damit sind sie noch nicht geschehen. Sie weisen wohl, sie helfen aber nicht, lehren, was man tun soll, geben aber keine Stärke dazu. Darum sind sie nur dazu geordnet, dass der Mensch darinnen sehe sein Unvermögen zu dem Guten und lerne an sich selbst verzweifeln. So beweiset das Gebot, du sollst nicht böse Begierde haben, dass wir allesamt Sünder sind und kein Mensch vermag zu sein ohne böse Begierde, er tue, was er wolle. Wenn nun der Mensch aus den Geboten sein Unvermögen gelernet und empfunden hat, dass ihm nun Angst wird, wie er dem Gebote Genüge tue, sintemal das Gebot muss erfüllt sein oder er muss verdammt sein, dann kommt das andere Wort, die göttliche Verheißung und Zusagung, und spricht: Willst du alle Gebote erfüllen, deiner bösen Begierde und Sünde loswerden, wie die Gebote zwingen und fordern? Siehe da, glaube an Christum, in welchem ich dir zusage alle Gnade, Gerechtigkeit, Friede und Freiheit. Denn ich habe kurz in den Glauben gestellet alle Dinge, dass wer ihn hat, alle Dinge haben und selig sein soll. Wer ihn nicht hat, soll nichts haben. Also geben die Zusagungen Gottes, was die Gebote erfordern, und vollbringen, was die Gebote heißen, auf dass es alles Gottes eigen sei, Gebot und Erfüllung. Er gebietet allein, er erfüllet auch allein. Der Mensch kann die Gebote Gottes also nur durch den Glauben an Jesus Christus halten. Aber wie beginnt der Mensch an Jesus Christus zu glauben? Der Mensch beginnt an Jesus Christus zu glauben, indem ihm die rettende Botschaft von Jesus Christus verkündigt wird, wie es in Apostelgeschichte Kapitel 10 Vers 34 bis 44 und im Römerbrief Kapitel 10 Vers 17 steht, oder indem er die Bibel liest, wie es im Johannesevangelium Kapitel 20 Vers 31 heißt. Wer einen Glauben an Jesus Christus entwickeln möchte, dem ist somit das tägliche Bibellesen zu empfehlen. Dazu ist auf der Webseite ewige-bildung.de eine Liste von Anbietern zu finden, bei denen die Bibel kostenlos bestellt werden kann. Zusätzlich kann bei der Glaubensbildung der Leitfaden zur Errettung des Menschen helfen. Dieser Leitfaden kann kostenlos auf ewige-bildung.de heruntergeladen und ausgedruckt werden. Komm auch in die Gemeinschaft der Gläubigen, wenn du mehr über Gott und die Welt erfahren möchtest oder wenn du neue Freunde und die Liebe fürs Leben kennenlernen möchtest. Deine Einladung findest du auf ewige-bildung.de.